Ich freue mich sehr, dass wir ihn treffen können im Klassenzimmer vom Evangelischen Ratsgymnasium Martin Sonneborn. Und im Grunde ist er auch so ein bisschen als Lehrer unterwegs, aktuell auf Lesetour mit seinem zweiten Buch. Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Also er ging ja schon nach Brüssel, das war Teil 1, jetzt Teil 2. Aber jetzt erstmal hallo, Herr Sonneborn.
Guten Abend. Schön, wieder in der Schule zu sein.
Eigentlich müssen wir als Radio vor allem ein bisschen aufpassen. Es fällt ja in die Wahlkampfzeit. Sie treten ja wieder an als Kandidat, Spitzenkandidat der Partei fürs Europaparlament. Ist jetzt die Lesetour auch immer so ein bisschen Wahlkampf schon oder wie läuft das?
Eigentlich nicht. Also der Wahlkampf hat ja eine heiße Phase und das wird bei uns ungefähr eine Woche sein vor der Wahl. Wir sind nicht so furchtbar fleißig da im Wahlkampf. Und es gibt ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern so ein bisschen Vorbehalte, jetzt Politiker kleiner, obskurer Oppositionsparteien einzuladen. Die machen das aber dann 6 Wochen vor der Wahl nicht. Und in diesem Zeitraum sind wir noch nicht.
Sie steigen in Ihrem Buch ein, im Grunde auch mit der zweiten Legislaturperiode. Seit 2014 sitzen Sie im Europaparlament und Sie fangen an im Grunde mit, das fiel da mit rein, mit der Wahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Und wenn man das Buch, bin gerade dabei, es zu lesen, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, so liest, könnte man meinen, Ursula von der Leyen ist Ihre natürliche Feindin. Also wie kommt es, dass Sie sich an Ursula von der Leyen immer wieder abarbeiten?
Das frage ich mich auch. Das kommt eigentlich, weil es niemand anders tut. Also ich habe früher natürlich meinen alten Chef Martin Schulz von der SPD, Parlamentspräsident, genauso kritisiert damals, oder Jean-Claude Juncker, genannt Drunker, in Brüssel. Aber das waren eigentlich alles Lappalien. Das waren Leute, die eine Vision hatten für Europa, eine friedliche Vision übrigens, und die sich an die Spielregeln gehalten haben. Und das tut Frau von der Leyen überhaupt nicht. Also wir sind haben keine richtige demokratische Struktur mehr in der Kommission. Und ich meine, der Guardian hat geschrieben, soll ich das Mikrofon halten? Dann wird es etwas weniger anstrengend.
Ich schaff's noch so ein bisschen früher, das muss er den Hörern und Hörern erklären. Ich sitze hier so ein bisschen da, als würde ich immer so mich melden wollen, wie der in der ersten und dann nicht mehr kann. Aber ich schaff's noch, danke.
Also der Guardian hat mal sich den Lebenslauf von Frau von der Leyen angeschaut und hat geschrieben, sie habe a trail of disaster, eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Das hat sie natürlich, also im Verteidigungsministerium. Ihre Immunität hat sie dann auch bewahrt davor, sich weiteren Nachforschungen darstellen zu müssen. Es sind SMS gelöscht worden. Sie hatte merkwürdige Beratergeschäfte. Im Sozialministerium früher in Niedersachsen hat sie Krankenhäuser verkauft unter Wert und privatisiert. Also die ist schon recht schräg unterwegs und genau das macht sie jetzt in der EU weiter.
Die Frage ist, wenn Sie das so beschreiben, warum das sozusagen dann folgenlos bleibt. Ne? Das spielt ja irgendwie keine Rolle. Also es ist ja auch so, wenn man so Ihr Buch liest, denkt man so, interessant, aber es bleibt ja politisch folgenlos. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ja.
Ein Kurzzeitgedächtnis zu sehr, woran liegt
es? Es liegt tatsächlich daran, also ich setze mich auch mit diesem Phänomen auseinander, dass die Medien ihre Rolle als vierte Gewalt im Moment nicht so wahrnehmen, wie sie das müssten. Sie sind ja hier relativ spät in unsere Demokratie eingetreten und dazugestoßen. Sie sind noch relativ frisch.
Also wir von Radio Frei, meinen Sie?
Ja, Sie hier in den kompletten neuen Bundesländern. Und ich hätte gehofft, Ihnen eine etwas demokratietheoretisch besser dastehende Form des politischen Miteinanders anbieten zu können. Aber ich sehe, dass das nicht so ist, wie ich es in der Schule gelernt habe. Wir sitzen gerade in der Schule hier. Ich habe gelernt, dass Medien den Staat kontrollieren, dass sie die Regierung kontrollieren, dass sie Politiker kritisieren. Und das findet meines Erachtens gerade im EU-Zusammenhang, aber auch in vielen anderen Bereichen, nicht mehr so statt, wie wir es bräuchten.
Das ist ganz interessant, um den Ball mal aufzugreifen. Also wir sind ja nun mal mit einem Medium, wir sind aber Bürgerradio, das soll keine Entschuldigung sein. Also ganz normale Menschen machen für andere Menschen Programm. Wir stoßen an unsere Grenzen, wir sind trotzdem auch selbstkritisch, dass wir noch genauer werden, besser werden. Aber wenn es so eine ideale Medienwelt gäbe, Sie haben es eben schon angedeutet, wie müsste die denn aussehen?
Also es dürfte auf jeden Fall weniger Verflechtungen geben, als es das im Moment gibt aus Politik und Medien, oder zwischen Politik und Medien. Ich weiß nicht, finde, also spätestens seit Corona ist es eigentlich so, seitdem, wenn ich das richtig verfolgt habe, Merkel sich einmal hingesetzt hat und die Journalisten, die führenden Köpfe der großen Medien aufgerufen hat, die Regierung zu unterstützen in ihrer Politik und in einer Ausnahmesituation. Ich glaube, da sind die Medien nicht wieder herausgekommen aus dieser Rolle. Und ich meine, wenn ich als, was weiß ich, als Spiegel oder Süddeutsche Zeitung oder FAZ meinen Chefreporter gerne mit im Regierungsflieger sitzen habe oder wenn ich darauf angewiesen zu sein glaube, dass ich Informationen, Hintergrundinformationen da zugespielt bekomme, dann kritisiere ich natürlich nicht so, wie ich das eigentlich als Journalist müsste. So habe ich es zumindest gelernt.
Also so ein bisschen auch ein strukturelles Problem, ich versuche gerade zu sammeln. Also oder was ist das Problem dann dabei?
Also das Problem ist auf jeden Fall eine, wir haben praktisch eine Melange aus Politik und Journalismus, die sich Leute, die sich kennen, schätzen, mit Informationen versorgen und miteinander reisen. Und ich habe das in Brüssel festgestellt. Ich habe es abgelehnt, Leute kennenzulernen. Ich habe Günther Oettinger mal sehr heftig kritisiert und der wollte hinterher mit mir Bier trinken gehen. Ich habe das nicht gemacht, weil in dem Moment, wo sie mit Menschen unterwegs sind, da finden sie irgendeine restsympathische Eigenschaft und dann können sie nicht mehr so kritisieren. Und aber natürlich gibt es ganz andere Dinge. Es gibt finanzielle Verquickungen, es gibt andererseits einen großen finanziellen Druck, unter dem die Medien heute arbeiten. Also es gibt weniger qualifizierte Redakteure, es gibt weniger Redakteure, es gibt den Kampf um die Klickzahlen im Netz. Und das sind alles, das sind drei, vier Sachen, die praktisch zu dieser Situation geführt haben, dass wir heute keine funktionierende vierte Gewalt mehr haben im Staat. Und unsere Lösung war, und das haben wir aber vor 5 Jahren schon analysiert, dass eigentlich die Satire dann als fünfte Gewalt die Aufgaben der vierten mit übernehmen muss.
Das ist ein guter Punkt, weil ich mich frage, also ich finde das Buch, und das kann man jetzt sagen, sehr, sehr lesenswert, aber ich frage mich trotzdem, gibt es nicht Grenzen der Satire? Also jetzt gar nicht nur im moralischen Sinne, das auch vielleicht, was darfst du sagen, was nicht, was worüber davon sich lustig machen, worüber nicht, sondern auch im Sinne von, ich lese das durch und dann denke ich aber so, das meinte ich eben mit folgenlos bleiben, dass letztlich die Leute bestenfalls die Achseln zucken und dann war's das. Das Stichwort Grenzen der Satire. Also es ist ein Mittel offenkundig, aber irgendwie ist die Waffe auch nicht mehr richtig scharf, ist meine Wahrnehmung. Wie sehen Sie das?
Naturgemäß anders, sonst könnte ich da nicht mehr gut gelaunt morgens ins Parlament laufen, was ich natürlich immer seltener tue. Aber ich glaube, ich meine, ich bin ein Abgeordneter von 705 und es bleibt uns eigentlich hier nur die Möglichkeit, wir können ja nicht irgendwelche Gesetze zum Wohl der Bürger machen. Ich sehe, dass ganz viel für Großkonzerne entschieden wird im Europaparlament. Und ich sehe, dass das nicht transparent gemacht wird. Und das Transparentmachen von Dingen, die zu kritisieren sind, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir leisten können. Wir gehen halt wirklich mit einem kritischen Blick an die Politik der Kommission und des Europaparlaments. Und wir müssen das nicht tun, wenn das von den Medien, die gut ausgestattet in Brüssel sitzen, wenn die sich diese Aufgabe stellen würden.
Ich überlege gerade, wie ich es als Frage formuliere. Also ich finde es ein bisschen frustrierend, wenn man das Gefühl hat, ja, man erreicht Leute, aber das ist auch irgendwie alles so eine Blase und so eine, also jetzt ganz naiv gesagt, für mich so eine ideale Welt wäre, dass man auch die Leute erreicht, die vielleicht Rechtspopulisten sind und die zumindest mal ins Nachdenken kommen. Und irgendwie passiert das nicht, ist so meine Wahrnehmung.
Also ich kann zwei Sachen dazu sagen. Wenn Journalisten bei uns im Büro vorstellig werden und irgendwas Informationen von uns wollen oder ein Gesprächstermin. Die meisten sagen, dass sie praktisch alles, was sie über die EU wissen, aus meinem ersten Brüssel-Buch wissen. Und das heißt ja, dass wir doch eine gewisse, das hat sich relativ gut, also viel verkauft damals. Und das heißt, dass wir schon eine gewisse Wirkung haben. Das ist ja eigentlich mehr Wirkung. Einer von den Linken im Bundestag hat mal gesagt, ich hätte mehr Wirkung im Europaparlament als die gesamte CDU. Das ist natürlich eine Verkennung der Tatsachen, denn die machen Politik und sie machen wirklich Politik gegen die Bürger. Sie führen die Möglichkeiten von Überwachungsfunktionen ein, die wir hier noch gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Sie sorgen dafür, dass große Konzerne keine Steuern zahlen müssen und dass nicht das auf den Teller kommt, was gesund für uns wäre, sondern das, was man halt gut verkaufen kann. Und es gibt viele Dinge, die man dazu kritisieren hätte. Ich weiß nicht, wohin dieser Satz laufen soll. Ach ja, genau, ich kann mich noch mit einer Retourkutsche natürlich an Sie als Vertreter eines freien Radios Wenn, warum machen Sie das? Glauben Sie, dass Sie Wirkung haben? Und glauben Sie, dass die Leute aufgeklärt werden durch das, was Sie tun?
Ist eine gute Frage. Deswegen habe ich die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, auch mir selbst gestellt. Das stellen wir uns selbst, weil wir uns auch fragen. Also wir kriegen ja auch Feedback von unseren Hörern, haben aber auch das Gefühl, und das ist erstmal super, dass wir das Feedback kriegen, so wie Sie Ihr Feedback kriegen. Aber so diese ideale Vorstellung, die man vielleicht zum Zeitpunkt der Gründung hatte, dass man alle erreicht, möglichst viele erreicht oder Leute zum Nachdenken bewegt, müssen wir auch sagen, sind wir auch an unserer Grenze. Genau das gleiche Problem eigentlich gekommen, weil wir erreichen nur die bereits Überzeugten, sagen wir mal so. Das ist erstmal toll. Es ist auch gut, dass es die gibt. Aber die anderen, ja, ich denke weiter nach. Was mich mal interessiert, in Ihrem Buch gibt es immer wieder sachdienliche Hinweise. Und weil Sie sagen, ja, die Medien sozusagen müssten hierzulande müssen besser werden, ist momentan nicht zum Besten bestellt. Welche Medien sind denn lobenswert? Weil Sie den Guardian ja immer wieder mal zitieren, also wo Sie sagen, da informiere ich mich und die sind da eigentlich, die setzen vielleicht auch Themen, die sonst in Vergessenheit geraten.
Mhm. Also es geht eigentlich nicht mal um die Themensetzung, aber ich habe früher die Süddeutsche und die FAZ gelesen, den Spiegel und vielleicht noch kleine Lokalzeitungen ab und zu. Und ich mache das alles nicht mehr, weil ich sehe, dass in Bezug auf, also eigentlich da, wo man weiß, wie die Verhältnisse sind, sei es um, wenn es um Bergkarabach geht zum Beispiel, ein kleiner christlicher demokratischer Staat im Kaukasus, der von Aserbaidschan kaputt gebombt wurde, ausgehungert 9 Monate lang, dann bombardiert und 120.000 Leute vertrieben nach Armenien. Und das hat in Deutschland niemanden interessiert, keine Zeitung hat drüber geschrieben. Aserbaidschan ist unser Wertepartner und ich meine, das ist eine absolut korrupte Ölmonarchie, kann man fast sagen, also eine Diktatur. Aliyev ist in zweiter Linie schon dort Regierungschef, also hat das Land von seinem Vater geerbt. Und also überall da, wo man sich auskennt und dann sieht, dass es da praktisch keine kritische und nicht mal Berichterstattung gibt, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, mit der Situation umzugehen. Dann einfach weiterhin Zeitung zu lesen und festzustellen, dass sie die Pressemitteilung der Europäischen Kommission abdrucken, statt zu hinterfragen, was da passiert und was es für uns Bürger bedeutet, was es für Deutschland bedeutet, was es für die EU bedeutet. Ist frustrierend eigentlich. Deswegen lese ich praktisch jetzt nur noch, weiß nicht, ich kann die Nachdenkseiten empfehlen.
Die werden ja mitunter auch kritisch gesehen oder die haben aus dem Projekt heraus angefangen, weil sie eben genau eine andere Öffentlichkeit erzeugen wollten und die gelten ja auch mitunter als verschwörungstheoretisch. Ist ein Projekt zumindest, was kritisch betrachtet wird.
Ja, aber es wird kritisch betrachtet. Also ich meine, man sollte alles kritisch betrachten. Sagen wir mal, wenn man die Kritik, die man den Nachdenkseiten entgegenbringt, dem Rest der Presse auch entgegenbrächte, dann würden die nicht so schlecht abschneiden. Und ich bin jetzt mit so Vorwürfen Verschwörungstheoretiker immer ein bisschen vorsichtig, weil das doch schnell gesagt ist. Und ich finde, man sollte sich in der Sache auseinandersetzen. Und ich finde, dass wir gegensätzliche Positionen in einer freien Presse haben sollten und dass nicht 90% der Medien praktisch eine Richtung bedienen und die übrigen 10% dann noch diskreditiert werden oder nicht finanziert werden. Denen hat man die Gemeinnützigkeit aberkannt und die Finanzierungsmöglichkeiten erschwert. Die Regierung schafft sich im Moment eigene Sprachrohre, indem sie praktisch Faktenchecker finanziert oder jetzt diese Korrektivgeschichten da weiß man auch nicht genau, was dahinter steckt. Also ich finde, man müsste alle dann auch mit Kritik behandeln und das freie Radio natürlich als erstes.
Wir gehen in die Selbstkritik auf jeden Fall. Herr Sonneborn, vielen Dank für das Gespräch.
Das war länger als gedacht jetzt, mein Abschlusssatz. Ich sage noch was Nettes. Tolles Land hier. Ich liebe die Menschen. Wo sind wir hier?
In Erfurt.
Erfurt, toll. Thüringen, super. Tschüss draußen an den Geräten.
Pardon, Entschuldigung, Radio Frei aus Erfurt. Ich wollte dich groß stören. Ihr kommt ja gerade aus der Sonneborn-Lesung und wollt mal wissen, was ihr von dem Abend mitnehmt.
Gute Frage. Ist ein interessanter Mann. Hat spannende Ansichten, die in der heutigen Zeit bestimmt auch einen gewissen frischen Wind reinbringen. Und war eigentlich ein sehr schöner Abend tatsächlich.
Ist schade, dass das Parlament leider jemanden braucht, der auch sowas macht.
Was heißt sowas macht? Also so Dinge in die Öffentlichkeit bringen oder wie würdest du das beschreiben?
Ja genau, einen Spiegel einfach vorhalten und eigentlich völlig skandalöse Themen publik macht.
Also mir hat es gefallen, sehr gut sogar. Und ja, ich finde, das ist auch eine interessante Art und Weise, wie man den Stand hier vorstellen kann.
Sehr interessant, umfangreich, dass man mal was hört vom Europäischen Parlament, wie es auch im Hintergrund abgeht, wer kriegt das schon so in den Formen manchmal überhaupt mit.
Was würde Sie jemand sagen, der Martin Sonneborn nicht kennt, was Martin Sonneborn besonders macht für Sie vielleicht? Ja? Also wo Sie sagen, der interessiert mich und deswegen gehe ich auch mal zur Lesung.
Die sarkastische, ironische Art zu sprechen, die Sache auf den Punkt zu bringen und ja, drüber nachdenken.
Also ich gehe mit einem guten Gefühl raus, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Denn ich kenne ja Martin Sonneborn und seine Arbeit, die ich sehr zu schätzen weiß. Also Top-Veranstaltung.
Naja, die Eindrücke waren einfach nur köstlich. Also ich habe mich gut amüsiert. Und vor allen Dingen, wenn ich den Mann sehe, dem ich ja sonst auf den sozialen Medien folge und auch mal live erleben darf, mich hat es überzeugt. Ich fand es einfach nur köstlich.
Ist ja das eine, also ich glaube, viele fanden es amüsant. Das andere, das kam auch, glaube ich, in der Fragerunde ein bisschen raus, ob dann nicht irgendwann Satire ihre Grenzen hat und vielleicht, naja, was man damit erreicht, ob es nicht zu sehr in Sarkasmus dann auch geht.
Sarkasmus ist immer noch gut. Wenn es zynisch wird, dann gebe ich auf. Also so muss ich sagen, gibt es für mich diese Grenzen nicht. Diese Grenzen wären letztendlich mit Pressefreiheit zu vergleichen. Die lehne ich ab. Also mit der Begrenzung der Pressefreiheit.
Wie erleben Sie gerade die Zeiten insgesamt? Sonst würden Sie wahrscheinlich auch nicht so hingehen.
Das mag man ja kaum sagen, ne? Aber er hat natürlich vielfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn diese kleinen Splitterparteien, die wir jetzt noch als unsere Regierung haben, demnächst vielleicht nicht mehr haben, weiß ich natürlich nicht, wohin das Ganze führt. Wer dann letztendlich die Regierungsgeschäfte bei uns führen wird. Also das halte ich für ein arges Problem. Ich habe keine Lösung und ich habe auch keine Ideen dafür.
Das wäre jetzt meine Schlussfrage gewesen, wie Sie jetzt in die Zukunft zu blicken. Eher optimistisch oder eher pessimistisch oder lassen Sie sich einfach überraschen?
Naja, weder noch. Also Pessimismus gibt es bei mir nicht. Optimismus finde ich voll in Ordnung. Es wird irgendwann charismatische Persönlichkeiten geben, die ich jetzt nicht an dem rechten Rand ansiedeln möchte, keinesfalls. Aber die brauchen wir dringend und da spielt letztendlich das Parteibuch eine untergeordnete Rolle.
Vielen Dank.
Sehr gerne.